Ja, wir haben heute die Aufgabe, die Übungen, die fünf Übungen, die wir bisher besprochen haben, in eine Zusammenschau zu bringen. So, dass wir zum Schluss sagen können, ja, wenn ich diese fünf Übungen mache, dann wachse ich hinein in eine Fähigkeit, die mir das Herz jeden Tag zeigt. Gleichgewicht. Gleichgewicht zu halten zwischen allen Talenten, zu denen der Mensch überhaupt fähig ist. Und da haben wir beim ersten Mal die Denkkraft angeschaut. Beim zweiten Mal war es dann der Wille. Beim dritten Mal war es das Fühlen. Beim vierten Mal war es die Positivität. Beim fünften Mal die Unvoreingenommenheit. Wie hängen jetzt diese fünf Übungen zusammen, so dass man ein Gefühl bekommt, wenn ich da hineinwachse, dann ist es wie eine Neugeburt. Schauen wir es an. Das erste, das ist die Gedankenkontrollübung. Und was geschieht bei der Gedankenkontrollübung? Und ich möchte es zeichnen. Nehmen wir die Menschengestalt. Die Menschengestalt einmal als ein Denkender. Und als Denkender hat er ein Haupt mit dem Nervensystem zur Grundlage. Und da dreht es sich darum, dass die Denkfähigkeit ausgebildet wird in einer Weise, die wir eigentlich im Alltag nicht gewohnt sind. Nämlich normal strömen alle möglichen Gedanken in das Bewusstsein herein. Die einen kommen herein, andere schieben sie wieder heraus. Es ist ein Tohuwabohu im Gedankenleben. Und nur dann, wenn wir logisch denken, nur in diesen Ausnahmemomenten im Alltag, fangen wir an, das Denken wirklich zu gebrauchen. Wir haben hier das Gehirn mit dem Nervensystem und dieses Nervensystem bietet uns nun die Grundlage für die Denkkraft. Aber was sind Nerven? Nerven sind aus dem Leben, aus den Lebensprozessen des Stoffwechsels herausgefallene Substanzen. Die Lebenskraft entlässt die Materie. Das heißt, die Materie fällt raus und gibt die Lebenskraft frei. Und diese Lebenskraft, die benutzen wir, wenn wir logisch denken. Jetzt können wir beim logischen Denken auch noch etwas weiteres tun. Wir können die Kraft, das haben wir gesehen beim ersten Mal, so steigern, dass wir mit Dank der Willenssteigerung, ich will es mal aufzeichnen, rote Flammen, die nach oben steigen, das sind die Willensflammen, die mit dem Blut jetzt das Gehirn versorgen. Aber der Sauerstoffverbrauch ist im Gehirn so groß, dass auch das Blut anfängt abzusterben. Das heißt, es sind Abbauprozesse durch den Sauerstoffverbrauch. Und dadurch wird auch die Kraft des Willens frei und begegnet der freien Kraft des Lebens. Und wenn wir hier im Gehirn anfangen, lebendig zu konkret, logisch zu denken und die Konzentrationskraft derart steigern, dass sie auffällt, dann können wir diese Kraft beobachten. Und dieses Beobachten der Denkkraft, ich will es gelb zeichnen, hat ein bestimmtes Zentrum, das sich allmählich ausbildet. Und jetzt kann ich anfangen, die Konzentrationskraft zu beobachten. Was beobachte ich? Das Leben, das frei geworden ist beim Herausfallen der Nervensubstanz, fange ich jetzt an zu gebrauchen und zugleich zu beobachten. Und dieses Beobachten befähigt uns allmählich in der Welt der Kräfte aufzuwachen und Kräfte in der Welt zu beobachten. Das ist die Grundlage für die erste der sechs Nebenübungen. Im Äther erwachen. Aber schon wenn man es belässt beim logischen Denken, hat man auch schon viel gewonnen. Das ist dann noch ein weiterer Schritt. Jetzt gehen wir zur zweiten Übung. Zu einer bestimmten Zeit, die ich selbst gesetzt habe, eine von mir sinnfrei gesetzte Handlung. Und diese Handlung, die ich mir vorgenommen habe in meinem Haupt, muss ich jetzt willentlich ausführen. Um 7:22 Uhr den rechten großen Zeh auf den linken drücken oder sowas ähnliches. Oder das Taschentuch von der rechten Tasche in die linke, soweit verfügbar. Und diese Kraft, die wirkt nun, wenn ich es wirklich tue, dann wirke ich hinunter bis in das Blutleben, bis in das Handlungsleben. Da, wo ich sonst einfach am Tag alles verschlafe, alles restlos. Und dieser Bereich, in diesen Bereich herein, kommt jetzt die Aufmerksamkeit meines Ichs. Denn ich habe mich entschlossen, ich habe mich entschieden, diese Handlung zu machen zu dieser Zeit. Und nichts hat mich gezwungen. Das heißt, meine Ich-Präsenz schlägt ein und allmählich erwacht sie immer mehr, je mehr wir das üben, in dem Bereich, den wir sonst verschlafen, im Blutsleben. Und das Blutleben ist das Leben, das den Willen trägt. Es ist kein Nerv, der die Motorik leitet, steuert, sondern der Wille steuert es und der Nerv nimmt wahr. Alle Motorik wird wahrgenommen, aber nicht gesteuert vom Nervensystem aus. Das macht der Wille. Und die Versuche heute zeigen genug, dass das Blut den Willen trägt. Also hier fangen wir an, in das Blutstoffwechselleben hinein Lichtblitze aus dem Ich-Bewusstsein hereinzuschicken. Und das wäre dann die zweite Übung, die uns befähigt, im Stoffwechselleben, im Schlafesleben so zu erwachen, dass wir sogar eines Tages bemerken, der Schlaf ändert sich. Manchmal hält sich dann sogar im Tiefschlaf ein bisschen etwas auf, das normal gar nicht sich zeigt. Ja, das ist das Zweite. Und das Dritte, das ist dann die Gleichmutübung, wo wir die Gleichmut dort entwickeln, wo das Herz auf eine Führungsfähigkeit wartet. Wie schnell sind wir verletzt? Wie schnell sind wir in einer übermäßigen Heiterkeit, Freude, Euphorie? Es schwankt rauf und runter. Und dem entgegenzusetzen, eine Stabilität, von der wir sagen können, ja, da bin ich unendlich entwicklungsfähig. Ich kann meinem Fühlen eine Qualität geben, die ich mir nur wünsche, eine solche durch den Tag zu tragen. Allem zu begegnen aus dem Wohlwollen heraus, ohne gleich alles für schön zu halten oder für hässlich, sondern ein Wohlwollen, das unterscheidungsfähig wird, aber das auch verwandelnd wirken kann in mir und im Umkreis. Das wäre dann die dritte Übung. Und wenn wir diese drei in eine gewisse Führungsfähigkeit gebracht haben, dann kommt es darauf an, dass wir uns zutrauen, einen Blick in die Welt zu tun. Auf der Grundlage des Willens, der sich befähigt, im Leben lebensfähig zu werden. Ein Wille, der bis in die tiefen Schlafesschichten des Bewusstseins hineinwirkt und zuletzt in der Gleichmut eine Kraft, Fähigkeit entwickelt, eine Liebe, eine hohe Liebe, die Wohlwollen in die Welt bringt. Und diese drei, Gleichmut, Geistesgegenwart und das Leben denken können. Diese drei, die sind die Grundlage, um jetzt einen Blick in die Welt zu tun. Die Phänomene zu durchleuchten, nicht? Wir reden immer von schlechtem Wetter oder von schönem Wetter. Ja, was ist da schlecht? Was ist da schön? Wenn ich mit dieser Gleichmut, mit dieser Fähigkeit, lebendig zu denken, mit dieser Fähigkeit, geistesgegenwärtig zu sein, dann muss ich auch in die Lage kommen, Geistesgegenwart im Beobachten der Phänomene zu entwickeln. Das heißt, es regnet. Was kann ich dem Regen denn abgewinnen? Was ist das Positive im Regen? Na, da fällt mir doch gleich ein, ja, wenn es herunterregnet, irgendwann ist das ja auch hochgekommen. Jetzt fange ich an, Gedanken an dem Phänomen zu entwickeln und immer mehr werde ich bemerken, Donnerwetter, das ist ja hochinteressant, wenn ich bedenke, da fällt der Regen runter, kommt in die Erde, fließt in die Bäche hinunter zum Wasser, zum See, in das Meer und dampft wieder herauf zum Himmel und macht die verschiedenen Wolkenschichten durch. Zuerst Nebel, dann Stratus, dann Cumulus, dann Cirrus und dann wieder Nimbus und dann fällt es wieder herunter. Und wenn ich all das durchgehe, dann fange ich an zu verstehen, dass vor solchen Phänomenen, Goethe sagte, des Menschen Seele gleicht dem Wasser. Vom Himmel kommt es, zum Himmel steigt es und wieder nieder zur Erde muss es. Jetzt fange ich an, Goethe zu verstehen. Also mit der Positivität komme ich von dem Begriff schlechtes Wetter weg. Oder schönes Wetter, kann auch lästig werden, weg. Nein, es wird hochinteressant, weil wir anfangen, in den Dingen selbst zu leben. Ja, das ist dann die vierte Übung, die Positivität. Und dann kommt die fünfte Übung. Ja, was wir rausschicken, das kommt auch von außen wieder herein. Ja, nicht wahr? Wir haben in der fünften Übung gehabt, den schiefen Turm zu Pisa. Nehmen wir ruhig den schiefen Turm zu Pisa, der da lastig zur einen Seite schräg steht und immer noch Besuchern erlaubt, da hinaufzusteigen. Wer da hinaufsteigt, merkt, manche Stufen gehen eben weiter, also, und dann wieder andere werden steil. Es ist ein lustiges Hinaufgehen, aber man fragt sich dabei immer wieder, wie lange hält er noch? Und dann sagt jemand, seit gestern um 14 Uhr ist er wieder gerade. Und jetzt darauf kommen, nicht das für eine Schnapsidee halten, den anderen nicht anzuzweifeln in seiner Gradlinigkeit seines Denkens, sondern alle Möglichkeiten abwägen, was berechtigt das für möglich zu halten. Ist es die Technik, die sowas heute ermöglicht? War es ein Erdbeben oder sonst etwas? Alles prüfen und dann, wenn nichts mehr für die Berechtigung dieser Aussage spricht, dann muss man sich auch für möglich halten, dass in dem anderen etwas nicht ganz in Ordnung ist. Also diese Möglichkeiten abtasten, alles für möglich halten, prüfen. Nicht sich sagen, alles ist möglich und fertig. Nein, prüfen, prüfen, prüfen. Man fängt an, das größtmögliche Interesse zu haben. Und das wäre die fünfte Übung. Das größtmögliche Interesse für das, was in der Welt ist. So könnte man sagen, mache ich mich eigentlich erst fähig, in der Welt so wirksam zu werden, dass ich durch genaues Beobachten, was in der Welt geschieht, und genaues Prüfen, was kann ich beitragen in der Welt, das zusammenklingen zu lassen in diesem Zusammenspiel dieser fünf Übungen. Und das Ganze wäre dann eben die sechste Übung. fünf Tätigkeiten im Leben erwachen, das Willensleben so beherrschen zu lernen, dass in der Schlafregion ein Aufwachen beginnt und das Gleichmutleben, in dem ein Wohlwollen von Liebe durchdrungen von in mir wirkt und von mir in die Welt ausgehen kann. Und mit diesen Fähigkeiten anfangen, genauestens hinzuschauen, was die Phänomene sagen und was in ihnen wirksam ist, positiv wirksam ist, und dann die grenzenlose Unvoreingenommenheit gegenüber den Phänomenen in der Welt. Das macht mich zum Teil der Welt so, dass ich auch darin bewusst stehen lerne und handeln lerne. Das ist so ein Versuch, mal diese fünf Übungen in einer sechsten kulminieren zu lassen. Wer sagt, das ist nichts für mich, das ist zu anstrengend, wird schon mal kommen. Das ist dann eine Flucht vor diesem Üben. Wir brauchen in der gegenwärtigen Zeit Seelen, die solche Wege gehen, aber frei. Man muss den Sinn dafür erwecken und dann findet man auch den Weg. Ich glaube, dass man mit diesen sechs Übungen, der sechsten als Gleichgewichtsübung, so weit kommt, dass man sagen kann, da gibt es ein Zentrum im Menschen, das stärker ist, als wir es normal leben. Und das ist das Herzzentrum. Das Herz ist veranlagt dafür, spirituell ausgebildet zu werden, weiterentwickelt zu werden. Und wie das physische Herz ein Modell ist für eine solche spirituelle Entwicklung, das werden wir dann im Jahr 2025 darstellen. Jetzt eine schöne Weihnachtszeit.